Und im heutigen Katechismus geht es wieder um das apostolische Glaubensbekenntnis, das Credo und Betrachtungen von Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, Pfarrer Leo Tanner ist ein Missionar, ein Neuevangelisierer, ein Katechet, kann man auch sagen. Er gehört zu denjenigen, denen es gelingt, mit ebenso einfachen wie klaren Worten den Glauben auszulegen. Das gilt auch für diese Reihe, wo sich Pfarrer Leo Tanner mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, dem Credo, beschäftigt. Heute geht es um den Glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Pfarrer Leo Tanner zum Glaubensbekenntnis: Ich glaube die Kirche.
Die nun folgenden Aussagen im Glaubensbekenntnis sind Ausfaltungen des Satzes »Ich glaube an den Heiligen Geist«. Sie zeigen, wie der Heilige Geist in der Geschichte wirkt. Als erste Wirkung des Heiligen Geistes ist im Glaubensbekenntnis von der Kirche die Rede, von der heiligen katholischen Kirche. Von Anfang an hat Jesus Jünger, insbesondere die Apostel, um sich gesammelt mit dem Ziel, dass sie seine Sendung weiterführen. Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Markus 1,17. Die meiste Zeit verbrachte Jesus dann mit den Aposteln, um sie für diesen Dienst, nämlich seine Sendung weiterzuführen, auszubilden. Vor seinem Tod versprach Jesus den Aposteln zur Weiterführung seiner Sendung, den Heiligen Geist zu senden. Dann starb Jesus, ist am dritten Tag auferstanden und wurde zur Rechten des Vaters im Himmel erhöht. Und dann schuf der Vater Jesus am Pfingsten einen neuen Leib, den Leib Christi, durch den Jesus als erhöhter Herr in der Kraft des Heiligen Geistes seine Sendung bis zum Ende der Zeiten fortsetzen kann und will. Die Kirche, so können wir sagen, ist der im Heiligen Geist weiterlebende und weiterwirkende Jesus. Das bezeugt auch ein Lied: Der Geist des Herrn durchweht die Welt, gewaltig und unbändig. Wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. Da schreitet Christus durch die Zeit wie in seiner Kirche Pilgerkleid, Gott lobend, Halleluja. Die Kirche wird hier als Pilgerkleid beschrieben, in dem Jesus heute gegenwärtig ist und heute handelt. Die Kirche ist also der Leib, durch den Jesus Christus seine Sendung in der Welt fortführt. Darauf weist auch das Zweite Vatikanische Konzil hin. Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Dogmatische Konstitution über die Kirche Nummer 1. Die Kirche, so wird hier unter anderem genannt, ist berufen, Werkzeug zu sein. Wie eine Person mit einem Werkzeug in der Hand arbeitet, so soll Jesus Christus mit der Kirche als seinem Werkzeug heute seine Sendung weiterführen können. Und dazu schenkt Jesus in ganz besonderer Weise der Kirche den Heiligen Geist. Wenn das Credo die Kirche heilig nennt, dann nicht deshalb, weil sie aus lauter Supermenschen bestehen würde oder weil in ihr nie gesündigt wird. Im Gegenteil, die Kirche ist eine Gemeinschaft von Sündern, die beständig umkehren müssen. Mutter Teresa wurde einmal von einem Journalisten gefragt, was sich in der Kirche ändern müsste. Und sie gab zur Antwort: Sie und ich. Ja, wir sind Menschen, wir müssen uns beständig ändern. Und die Aussage jetzt, dass die Kirche heilig sei, ist deshalb vor allem eine Herkunftsaussage. Sie weist darauf hin, dass die Kirche ihren Ursprung in Jesus Christus und darin letztlich in Gott hat. Gott ist heilig und alles, was von ihm kommt und zu ihm gehört, von ihm erwählt und mit ihm verbunden ist. Die Heiligkeit der Kirche besteht in ihrer Erwählung und ihrer Zugehörigkeit zu Gott. Heilig ist die Kirche durch Jesus Christus, der, wie Paulus im Epheserbrief 5, 25 bis 27 schreibt, die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Heilig ist die Kirche durch den Heiligen Geist, durch das Wort des Evangeliums, das ihr anvertraut ist, durch die Sakramente, die in ihr gespendet werden, durch die Gnadengaben und Charismen, deren Autor immer Jesus Christus selber ist. So ist im Gewand der Kirche die Heiligkeit des Herrn bleibend unter den Menschen anwesend. Heilig ist die Kirche durch die Menschen, die sich heiligen lassen. Und das zeigt gerade nun, was unsere Aufgabe ist. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. 1 Petrus 1,15.
Heilig, heilig, heilig.
Und nun zur katholischen Kirche. Hier möchte ich gleich auf ein mögliches Missverständnis hinweisen. Wenn wir jemanden fragen, bist du katholisch, dann meinen wir meist römisch-katholisch. Doch hier im Credo meint katholisch nicht römisch-katholisch. Denn zur Zeit der Entstehung des Credos gab es noch gar keine verschiedenen Kirchen und Konfessionen. Mit katholisch sind hier alle Getauften gemeint. Wörtlich meint katholisch vom griechischen katholon allgemein, allumfassend, alles einschließen, ganz und vollständig. Katholisch meint ursprünglich die ganze weltweite und universale Kirche, welche den ganzen, wahren und echten Glauben verkündet. Die Kirche ist katholisch, weil sie erstens ganz und weit ist, indem sie alle einschließt, die Jesus Christus nachfolgen. Die Weite und die große Vielfalt der katholischen Kirche zeigen sich darin, dass in dieser Kirche alle sozialen und kulturellen Schichten durch alle Zeiten Platz haben. Katholisches Denken ist so umfassend, dass es die ganze Welt, die ganze Menschheit mit ihren Problemen mit einbezieht. Zweitens ist die Kirche katholisch, weil Jesus Christus in ihr ist und ihr die ganze Fülle geschenkt hat. Alles, was Christus hat, hat er seiner Kirche, seiner Braut geschenkt. In diesem Sinn ist der Lehrsatz von Cyprian von Karthago, der 200 bis 258 nach Christus lebte, zu verstehen: außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Cyprian meint damit nicht die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche. Dieser Lehrsatz richtet sich zuerst an diejenigen, die zur Kirche gehören. Er will bewusst machen, dass die Kirche alle Heilsmittel besitzt, weil Jesus Christus das Heil aller ist und die Kirche sein Leib ist. So ist dieser Satz eine ernste Mahnung. Es ist nicht gut, die rettende Gemeinschaft der Kirche aufs Spiel zu setzen oder sie gar zu verlassen. Dieser Lehrsatz will weiter darauf hinweisen, dass letztlich alle Menschen nur durch Jesus Christus das Heil finden können, auch diejenigen Menschen, die nichts von Jesus Christus und von seiner Kirche wissen. Auch wenn sich nun die römisch-katholische Kirche als die Kirche versteht, in der die ganze Fülle Jesu Christi verwirklicht ist, Das beschreibt die dogmatische Konstitution über die Kirche in der Nummer 10. So wird die ganze Fülle im Leben und in den Charismen der vielen Kirchen sichtbar. Der Priester Daniel Ange schreibt: Ich kann so viel empfangen von den Protestanten, ihre Liebe zum Wort und den Sinn für soziales Engagement, von den Evangelikalen ihre Energie für die Evangelisation und ihre Ablehnung jeden Kompromisses mit dem sie umgebenden Heidentum, von den Orthodoxen ihre monastische Spiritualität, ihre Liebe zur Tradition und den Glanz ihrer göttlichen Liturgie, von den Katholiken die Treue zu Petrus, die Eucharistie im Alltag. Ja, wenn wir sehen, was der Heilige Geist an Großartigem und Gnadenvollen in anderen als unserer römischen katholischen Kirche wirkt, und davon ist weltweit sehr, sehr viel zu sehen, dann dürfen wir uns darüber einfach freuen und Gott danken. Denn es sind unsere Geschwister, durch die Gott wirkt. Wir gehören zusammen in der großen, allumfassenden Kirche, die das Credo katholische Kirche nennt. Drittens bedeutet katholisch für die Kirche, ihre missionarische Dimension zu geben. Die Kirche ist katholisch, weil sie von Christus zum ganzen Menschengeschlecht gesandt worden ist. Katechismus der katholischen Kirche Nummer 831. Sie will allen Menschen und allen Kulturen die Möglichkeit bieten, Jesus Christus, das Heil der Welt, kennenzulernen. Der Begriff katholische Kirche taucht zum ersten Mal in einem Brief von Bischof Ignatius von Antiochia auf, den er kurz vor seinem Märtyrertod, 110 nach Christus, an die Gemeinde von Smyrna geschrieben hat. Wo der Bischof erscheint, dort soll die Gemeinde sein, wie da, wo Christus Jesus ist, die katholische Kirche ist. Zu einer Veränderung des Wortes katholisch kam es im 2. und 3. Jahrhundert. Einige Gläubige waren zur Ansicht gekommen, dass die allgemeine, von den anerkannten Bischöfen geleitete Kirche nicht die wahre Christi sei. Und so trennten sie sich und gründeten ihre eigenen Kirchen. Die Bischöfe der ursprünglichen Kirche Jesu Christi begannen sich von diesen anderen Kirchen zu unterscheiden, indem sie ihre Kirche die katholische Kirche nannten. Katholisch bedeutete nun nicht mehr länger die ganze universale Kirche, denn nicht jeder, der sich Christ nannte, gehörte zur katholischen Kirche, obwohl diese noch immer die weitaus größte Kirche war und nahezu die universale Kirche ausmachte. Katholisch wurde damit so etwas wie ein Vorname, der beschrieb, welcher Art Christmann war. Deshalb haben die reformatorischen Kirchen das Wort katholisch im Credo dahingehend abgeändert, dass sie statt von der katholischen, von der allgemeinen oder christlichen Kirche sprechen. Das große Glaubensbekenntnis ergänzt die Kennzeichen der Kirche und nennt sie die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Schauen wir diese Ergänzungen kurz an. Die eine Kirche. In unserem Umkreis erleben wir heute eine Vielfalt von christlichen Kirchen und Gruppierungen. Und dennoch ist die Kirche im Innersten eins, weil sie nur einen Gründer und ein Haupt hat, Jesus Christus. Es gibt nur einen Leib Christi und darum gibt es letztlich im Tiefsten auch nur eine Kirche. Und Jesus Christus hat nur eine Braut, der ist monogam und diese Braut, das ist die Kirche. Diese Einheit betont auch der Epheserbrief 4, 4 bis 5. Ein Leib und ein Geist, weil euch durch eure Berufung eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Nun die apostolische Kirche. Als die Apostel Jesus fragten, für wen sie ihn halten, antwortete Simon Petrus: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Matthäus 16, 16 bis 17. Hier zeigt sich, der christliche Glaube beruht auf der Messias-Erkenntnis von Simon Petrus und den anderen Aposteln sowie auf der Verkündigung der Apostel. Das bezeigt auch Paulus. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Epheser 2,20. Hier wird ebenfalls noch etwas ganz, ganz Ermutigendes gesagt, nämlich: Die Kirche wird nie untergehen. Es kann sein, dass die Kirche an einzelnen Orten stirbt, doch die katholische Kirche bleibt für alle Zeiten bestehen, weil derjenige, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dafür sorgt und dafür bürgt. Und diese frohe Gewissheit darf uns mitten in den Krisen und Stürmen auch der heutigen Zeit erfüllen. Apostolisch bedeutet, die apostolische Sendung zu geben. Am Ende aller vier Evangelien beauftragt Jesus die Apostel, seine Sendung weiterzuführen. Hinausgehen, evangelisieren, anderen Menschen von Jesus erzählen, sie einladen, ihr Herz Jesus zu öffnen, das gehört wesentlich zur Kirche. Etwas, was ja gerade der jetzige Papst Franziskus unermüdlich betont. Hier bei der Kirche ist noch ein kleiner Unterschied bemerkenswert. Während wir im Credo beten, dass ich an Gott, an Jesus Christus und an den Heiligen Geist glaube, credere in Deum, lateinisch, heißt es hier bei der Kirche, ich glaube die Kirche, credere ecclesiam, lateinisch, das heißt, unser Vertrauen gehört ganz und bedingungslos allein dem dreifaltigen Gott. Wir glauben, die Kirche bringt zum Ausdruck, dass Christen dank und durch die Kirche an den dreifaltigen Gott glauben. Denn durch die Kirche ist die Botschaft Jesu Christi durch alle Zeiten weitergetragen worden und zu uns gekommen. Ich glaube, die Kirche bringt zum Ausdruck, dass wir in der Kirche und mit der Kirche glauben. Bisweilen kann das aber auch schmerzhaft bedeuten, ich glaube trotz der Kirche, trotz ihrer menschlichen Schwächen und trotz der Verfehlungen ihrer Mitglieder in der Geschichte und in der Gegenwart und auch trotz dessen, wo ich die Kirche nicht verstehe.
Das war Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz mit einer weiteren Betrachtung zum Glaubensbekenntnis. Heute ging es ihm um die Kirche. leotanner.ch ist die Homepage von Pfarrer Leo Tanner. Da kann man diesen wie auch viele weitere Vorträge nachhören, anschauen. Es gibt auch Videos, es gibt Material, das man sich da downloaden kann. Alles kostenlos und für die Mission, für die Evangelisierung. Das ist ja ein Auftrag, der uns alle angeht. Also schauen Sie da ruhig mal vorbei. leotanner.ch. Und zum Ausklang dieser Sendung hören wir jetzt noch Claudia Sperlich, die Schriftstellerin und Bloggerin vom Blog Katholisch Logisch. hat eine Antwort auf eine vielleicht nicht alltägliche, aber doch wichtige Frage.
Wussten Sie schon, dass es unrichtig ist zu sagen, Jesus sei in der Hostie? Wir hören und lesen es so oft in Katechesen, in Predigten, in Erbauungsschriften. Jesus selbst ist in diesem kleinen Stück Brot anwesend. Ich möchte dann jedes Mal aufspringen und Nein rufen. Tut man nicht und ich lasse es bleiben. Aber Jesus ist eben nicht in der Hostie, sondern die Hostie ist Jesus. Jeder Krümel der Hostie ist der ganze Jesus. In dem Brot, das ich zum Frühstück esse, sind Sesamkörner. Man könnte sie herauspulen, dann wären sie nicht mehr im Brot. Salz ist auch darin, das kann man zwar nicht herauspulen, aber in einem chemischen Labor könnte man es isolieren. Dann wäre zwar das Brot nicht mehr essbar, aber immerhin hätte man auf der einen Seite das Salz und auf der anderen die übrigen Bestandteile. Der Satz »Jesus ist in der Hostie« erweckt die Vorstellung, dass der Herr auf so eine Weise in der Hostie ist, wie die Sesamkörner im Frühstücksbrötchen. Aber bei der Wandlung wird die ganze Oblate, bestehend aus Mehl und Wasser, mit allen Bestandteilen ohne Ausnahme zum Leib Christi. Der ganze Wein, mitsamt dem vom Priester dazugegebenen Wasser, wird zum Blut Christi. Jedes für sich ist der ganze Christus. Jesus schwimmt nicht im Kelch herum und er ist nicht in irgendwelchen Teilen der Hostie, sondern er ist in der Gestalt von Brot und Wein ganz und gar da. Jeder Krümel der konsekrierten Hostie, jeder Tropfen des konsekrierten Weins ist der ganze Jesus Christus. Wäre es anders, wäre die Hostie eine Art umgekehrter Schneewittchenapfel, ein Teil davon ist heilig, der andere nicht, und wenn die Hostie geteilt werden muss, weil nicht genug Hostien für jeden da sind, oder wenn man ein Stück der Priesterhostie bekommt, dann wäre es Glückssache, ob man den Herrn empfängt. Das ist eine erkennbar absurde Vorstellung. Die Einsetzungsworte, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, sind klar genug. Gerade in der Katechese muss darauf geachtet werden, dass das klar ausgesprochen wird. Wenn man Kindern beibringt, Jesus sei in der Hostie, werden sie das wörtlich so verstehen und eine falsche Vorstellung vom Messopfer entwickeln.
So, dank Claudia Sperlich wissen wir also, warum es eigentlich nicht richtig ist, zu formulieren, Jesus sei in der Hostie. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Da finden Sie viele Hinweise auf die Veröffentlichungen, auf die Bücher von Claudia Sperlich, ihre christlichen Hymnen und Sonette, ihre Übersetzungen lateinischer Hymnen, ihre Novelle Archipoeta oder auch der Erzählband Die Befreier. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.